Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Kach-Case-Kultur. Ich bin Charles und ich bin heute natürlich wieder nicht alleine. Bevor ich wieder zu viel rede, frage ich euch, wen habe ich überhaupt heute hier vor mir sitzen?
Hallo, du sitzt hier mit Ufa, mit Sunsmash Palace. Ich bin Gitarrist und Sänger Erik.
Und dann hat Erik mit sich dabei Raoul, den letzten Teil der Band, der jetzt letzten Sommer dazu gestoßen ist.
Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich würde dann direkt loslegen. Und zwar wäre meine erste Frage, wie hat Sunsmash Palace sich gegründet? Was ist diese Geschichte?
Die Geschichte ist einfach, hängt davon ab, wie weit man jetzt zurückgeht. Ich habe schon länger in Bands gespielt und fand das immer großartig. Und hatte eine Band in Deutschland, Giovanante, eine Band in Brasilien. Und habe dann, als ich in Südkorea gelebt habe, Sunsmash Palace gegründet. Und dort haben wir auch ein Album aufgenommen. Und als dann der kanadische Schlagzeuger zurückgegangen ist, ist das quasi so ein bisschen auseinandergefallen. Dann bin ich auch eben nach Europa bzw. nach Europa zurückgekehrt und hier in Luxemburg gelandet und hatte ein fertig aufgenommenes Album, was ein bisschen traurig ist, wenn man irgendwie ein Album hat, mit dem nichts passiert. Und war dann auf einer Handvoll Jams und habe dann die anderen kennengelernt. Und die hatten Lust, quasi die Sachen auch zu spielen. Und dann haben wir uns neue Songs ausgedacht, eine EP aufgenommen und jetzt gerade vor letztes Wochenende haben wir so die letzten Tracks für ein neues Album aufgenommen. Also ist noch so aus Südkorea übrig geblieben, aber das ist jetzt, fühlt sich schon lange zurück an. Also, ja.
Wann war das in Südkorea jetzt
das
ungefähr?
Das war 2019, haben uns da gegründet und da Konzerte gespielt und alles und dann Anfang 2021 fing es dann hier in Luxemburg an. Also auch die Veröffentlichung des Albums und halt, dass wir hier als Luxemburger Band gespielt haben.
Kanntet ihr euch hier in Luxemburg denn schon alle oder war das ein bisschen zusammengewürfelt?
Ist ein bisschen zusammengewürfelt. Das war ein so ein großer Jam, wo ich die meisten kennengelernt habe. Quasi unser Schlagzeuger und unsere Bassistin, die sind ein Pärchen. Also die kannten sich natürlich entsprechend. Und Axel, unseren Gitarristen, den hatte ich gefragt, also bei dem Jam kennengelernt und gefragt, so, ob er Lust hat, vielleicht in einer Band zu spielen, weil so ein bisschen auch die Musik mochte, die ich auch mag. Und hat tatsächlich gemeint, eins seiner Neujahrsvorhaben war es, in einer Band zu spielen. Also ich bin da und suche Bandmitglieder und er sagt, er hat Bock, in einer Band zu spielen. Dementsprechend war das ziemlich leicht. Und mit Vita und Michele, die haben dann ein bisschen, Vita fand die Musik gut, hat die dann ihrem Freund mal gezeigt und haben festgestellt, ist eigentlich ganz nett. Und dann haben wir zusammen angefangen, bis wir dann Raoul getroffen haben, was nicht so schwer ist, weil Raoul auf jedem Event ist, was irgendwie mit Musik zu tun hat. Das heißt, man stößt früher oder später auf ihn.
Ja, das war auf jeden Fall sehr nett. Es war, ich würde sagen, so ein halbes Jahr, nachdem ich von der Uni zurückgekommen bin. Und ich habe halt angefangen, ein bisschen wieder hier mich in der Szene zu bewegen. So, ich sag mal, Jam Sessions, Konzerte und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt zuerst Vita, die Bassistin, kennengelernt. Und Michele, unseren Drummer. Und dann haben dann beide dann mich sozusagen mal Erik und Axel vorgestellt. Und meinte, ja, hier hättet ihr nicht Bock, Raoul mal auf eine Probe einzuladen. Und Erik am Anfang noch ein bisschen so, ich weiß nicht genau.
Ja, es lief gerade ziemlich gut und ich hatte so, never change a winning team.
Und dann
hatte ich erst Sorgen, aber.
Und dann bin ich zur Probe hin und dann hat es halt sofort einfach geklickt. Also das war super nice. Ich hatte das Klavier halt mitgenommen. Ein bisschen Klarinette noch dazwischen, was jetzt niemand eigentlich so vorgesehen hatte. Aber das war dann auf jeden Fall dann doch eine gute Mischung schlussendlich.
Klavier, Klarinette, Gitarre, welche Instrumente gibt's?
Also alles, alles. Das ist das Schöne. Deswegen ist es so großartig, dass Raoul jetzt dabei ist, weil er das quasi alles nochmal ein bisschen erweitert. Also wir sind so quasi als klassische Band einfach zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, so die Grundlage und jetzt kommt Raoul dazu. Was spielst du alles?
Also mein erstes Instrument gelernt halt ist die Klarinette, aber ich würde sagen, erstes Instrument in Sunsmash ist schon das Klavier, also das E-Klavier in dem Fall. Wir benutzen größtenteils, ich würde sagen, Orgel-Samples, aber auch einige freshe E-Pianos auf jeden Fall. Und dann haben wir halt einige Songs. Jetzt seit letzten Sommer habe ich auch angefangen, Saxophon zu spielen. Das heißt, wir haben einige Songs, wo wir einige coole Saxophon-Riffs jetzt drin haben. Und dann haben wir einen etwas ruhigeren Song, wo ich Klarinette spiele, Time. Das ist dann so Frage-Antwort-Spiel zwischen der Gitarre, dem Leadgitarristen Axel und der Klarinette, die sich dann so ein bisschen fort und weg dann so ein bisschen.
Bei einer der neuen Aufnahmen ist auch Klarinette dabei. Nicht so viel, aber
ja, stimmt, ein bisschen bei New July. Ja, jetzt New July, ja. Das wir im August aufgenommen haben. New July, im August aufgenommen, ja. Nee, das stimmt, da ist auch ein bisschen Klarinette. Aber wir haben jetzt eigentlich mehr das Saxophon drin, anstatt die Klarinette, weil das Saxophon irgendwie ein bisschen mehr so die Energie mitbringt, die dann doch zu Sunsmash passt. Die Klarinette ist wunderschön, eines der schönsten Instrumente auf der Welt, aber ist dann manchmal ein bisschen zu soft für den Sound von Sunsmash dann trotzdem.
Wie könnte man den Stil von Sunsmash Palace denn am besten beschreiben?
Also ganz am Anfang fand ich es noch ziemlich einfach, da würde ich sagen, dass Indie-Surf, was so diese, ja, halt so Indie-Rock aus Kalifornien ist, so in die Richtung von Alalas oder The Growlers. Und ich denke, bei der EP passt das auch noch ziemlich gut. Das war so die Ursprungsidee, so ein bisschen dieses sommerliche, eher positiven Indie-Rock zu machen. Jetzt, oh, jetzt muss man hier das Mikrofon hochheben, damit ich Raoul in die Augen blicken kann. jetzt weiß ich nicht, ob der Begriff noch so passt. Also ich glaube, Indie-Rock passt auf jeden Fall. Das ist alles DIY. Und halt schon auch, wie wir aufnehmen, wie wir die Songs schreiben und alles. Jetzt kommt halt positiver, sommerlicher Indie-Rock mit leichten neuen Jazz-Elementen.
Jazz it up, they said.
Ich glaube, ich weiß nicht, Indie-Surf passt immer noch. Indie-Rock ja, einfach Indie, im weitesten
Sinne. Auf jeden Fall Indie, ja. Das passt auf jeden Fall.
Wie wir aufnehmen, wie nehmt ihr denn normalerweise auf?
Ich meine auch dann die Art und Weise, wir nehmen schon, wir haben jetzt in drei verschiedenen Studios aufgenommen, also das Album, an dem wir jetzt gerade gearbeitet haben, haben wir halt hier in den Unison Studios mit Tom Gatti die meisten Tom Songs, glaube ich, aufgenommen. Und der war auch schon hier, oder?
Der war nicht hier, ich war bei ihm.
Ah, okay, so.
Ja, wir haben 4 oder 5.
Habe ich noch nicht reingehört, muss ich noch machen.
Wir haben 4.
Und im Sommer hatten wir halt dieses Jahr mal so einen Plan, wollten wir ein bisschen zusammen was machen. Wir haben so eine Woche gefunden, wo wir halt alle gemütlich Zeit haben. Hatten überlegt, wir da ein bisschen touren oder wo irgendwo hingehen. Das war aber dann von den Strecken und allem hat das nicht so gut gepasst. Dann haben wir uns dann umentschieden, haben Urlaub auf Malta gemacht und das mit Studiozeit verbunden. Witzigerweise, jetzt wo ich gerade gesagt habe, wir sind eine sommerliche Band mit dem Produzenten, der das zweite Rammstein-Album produziert hat. Aber die Tracks sind auf jeden Fall ganz gut geworden.
Ja, David hat auf jeden Fall beste Arbeit geleistet.
Genau. Und jetzt letztes Wochenende? Ja, war es letztes Wochenende. Letztes Wochenende waren wir in Monkey Moon Studios in Dortmund und haben dann auch die letzten 2 aufgenommen. Ist immer nochmal. Also, wir nehmen ordentlich im Studio auf. Ich meine dann trotzdem halt von den Entscheidungen, wie es klingen soll und alles. Ist ja trotzdem nochmal ein Unterschied, ob man halt ja, Jazz und die Alalas hört oder ob man Taylor Swift kopieren will.
Wieso Sunsmash Palace? Was bedeutet dieser Name?
Ich weiß gar nicht, ob ich die richtige Geschichte erzähle, aber das Schöne finde ich jetzt eigentlich dann, also für mich gibt es einfach ein schönes Bild, also es ist halt wie gesagt, dieses sommerliche, einfach dieses Sunsmash und irgendwann haben wir dann auch festgestellt, es ging so ein bisschen, ich glaube, die meisten von uns mögen Rage Against the Machine und das hat halt dieses harte, quasi die Idee, Rage Against the Machine, aber als nur die Sonnenstrahlen treffen auf den Palast und schmelzen ihn langsam. Aber einfach, man hat ja dann doch unbewusst so ein Bild und das finde ich bei Sunsmash Palace irgendwie ganz schön, weil es auch nicht ganz klar ist, ist es jetzt zerschmettert die Sonne den Palast oder also was genau da passiert, mit wie die Interaktion ist, ist ja nicht ganz klar beschrieben. Ja. Aber in mir erzeugt es auf jeden Fall
positive Vibes irgendwie. Und sobald man dann irgendwie einen Track gehört hat, dann macht es einfach nur Sinn. Ich weiß noch, als ich gekommen bin, habe ich mir jetzt nicht wirklich die Frage, warum Sunsmash Palace? Ich habe einfach nur gehört, ich war so, ja, Sunsmash Palace,
passt
das macht Sinn. Ja, das macht Sinn.
Obwohl ich vor kurzem, ich habe jetzt keine letzten 2, 3 Mal den Namen gesagt, habe so, wie heißt ihr? Ja, Sunsmash Palace. Was? Wie? Sunsmash Palace. Wie? Ja, schreib's mal auf. Ich weiß nicht, ob es der beste Name ist. Irgendwie, aus irgendeinem Grund fragen doch viele nach, wie man dann.
Ja.
Gibt es denn irgendwelche Musiker oder Bands, die euch inspirieren?
Dann kannst du ganz alleine nennen.
Also ganz unterschiedlich. Wir haben, also jeder aus der Gruppe eigentlich hat seinen eigenen musikalischen Background. Also auf jeden Fall hat jeder andere, ich sag mal, Vorbilder oder Inspiration, ganz klar. Also ich zum Beispiel komme von einem klassischen Background, habe das klassische Konservatorium absolviert und dann eigentlich, meine Leidenschaft ist eigentlich Jazz, Jazzy Musik. Der Erik hier ist total Indie-Rock oder auch Garage, mag er viel. Dann haben wir Axel, der auch nochmal mehr gitarrenfokussierte Musik, dann auch einen John Mayer, Funk und Blues. Dann haben wir Vita, die alles mag, was Rhythmus irgendwie hat, weil sie ursprünglich Tänzerin ist. Das heißt, sie hat alles gern, wo irgendwie ein bisschen Bewegung drin ist. Und ja, und dann haben wir halt Michele.
Und Michele ist ein bisschen härter dann.
Michele hat ein bisschen gerne, unser genau. Drummer, der hat schon gerne.
Wir gehen dann nächstes Jahr zum Idols-Konzert und solche Sachen.
Und deshalb hat jeder ganz, ganz verschiedene, ich sag mal, Inspirationen. Und deshalb kommen jetzt letztens auch die Lieder, die wir jetzt zusammenschreiben, seit wir dann jetzt zu fünf zusammen auch spielen, sind einfach auch, ich wollte sagen einfach, es wird immer besser. Weil es irgendwie bringen wir es, irgendwie kriegen wir es hin, immer mehr von jedem in jeden Song reinzukriegen. Und auch jeder von uns fängt langsam an, irgendwie Songs zu schreiben, ja. Was auch irgendwie geil ist.
Ja. Stell deine Frage. Ich merke quasi unauffällig an, ohne zu sagen, dass ich wieder in einer Kevin-Moby-Phase bin.
Wer schreibt denn bei euch die Texte?
Die Texte kommen größtenteils von mir. Also musikalisch ist es so entweder von mir, von Raoul, von dann Axel hauptsächlich. Und dann machen noch Vita und Michele ihren Spin dazu. Und von den Texten schreibe ich das größtenteils und ab und zu suche ich mir da ein bisschen Hilfe, wenn ich mal irgendwie hängen bleibe. Also Vita zum Beispiel, die hat auch super viel, die schreibt super viel, aber sie sagt so, dann da jetzt das komplette Lied zu schreiben, da fehlt dann manchmal noch ein bisschen so ein Impuls. Aber sie hat super viel Inspiration und genau, oder halt ab und zu auch noch mit meiner Freundin, die hat auch dann ab und zu ein paar Textzeilen beigetragen, die viel liest und so, ja.
Über welche Themen schreibst du denn normalerweise?
Gute Frage. Ich wollte jetzt eigentlich auch die Tage mal die ganzen Lyrics in einer Datei zusammenfassen, um zu sehen, ob das Ganze irgendwie ein Gesamtbild ergibt. Und es ist ziemlich breit. Also ich weiß nicht, von der letzten EP ist mir fast noch klarer, weil wir da schon mal darüber gesprochen hatten. Da ging es so ein bisschen um halt weniger arbeiten, es ging. Oder jetzt habe ich gerade ein Lied mit. Also ja. Was eher so eine Kritik an quasi Realitätsferne ist, Kritik an ja, zu starken Glauben an irgendwie Horoskope, an Religion, alles Mögliche. Oder auch ein bisschen was Persönliches war dann dieses ein Lied, Give Me Love, wenn man so das Gefühl hat, Man verlangt zu viel, also man nimmt sich die ganze Liebe, nimmt sich alles, ohne das Gleiche zurückzugeben. Also eine Mischung, glaube ich, aus also Liebe, Beziehungen, dann vielleicht, ich glaube nicht besonders politisch unbedingt, obwohl das natürlich immer mit reinkommt, aber dann eher, ich habe Philosophie studiert und das, ich glaube, das kommt immer mit einem Tick mit rein, dann eher eine leicht philosophische Richtung plus, ja es wechselt.
Was war denn eure erste Veröffentlichung?
Die erste Veröffentlichung war 2021, also das selbstbetitelte Album Sans My Palace.
Wurde dieses Album dann auch schon in einem Studio aufgenommen oder
zu Hause? Ja, das war auch im Studio. Das war mit, das war in Südkorea, das war in Seoul. Und Seoul hat zwar, weiß nicht, auch 10, 11 Millionen Einwohner, aber ist natürlich dann größtenteils koreanisch. Und es gibt einen kanadischen Produzenten. Ich glaube, das Studio hieß sogar ähnlich. Union Studios hieß das dann, glaube ich, statt Unison Studios oder sowas. Und der nimmt da halt super viel auf. Also der hat auch alles mögliche von total Untergrundsachen bis zu irgendwelchen K-Pop. Also es war auch in Seoul im Studio aufgenommen. Ja.
Wenn ihr beide jetzt ein Festival organisieren würdet, wer würde da spielen?
Nice Frage. Oh, ich glaube, wir müssen zwei Bühnen machen.
Ich glaube auch.
Oh, ich sehe es schon vor mir.
Eine mehr zum Mitsingen, eine mehr zum Ausgießen. So.
Nee, wir haben drei Bühnen, ganz klar. Wir haben mindestens drei Bühnen. Das ist jetzt nur von Raoul und mir, sonst wird es zu kompliziert. Ich würde mal sagen, Raoul kann gleich seine Bühne machen. Wir machen auf jeden Fall noch eine kleine Elektro-Stage, die dann so ab Mitternacht bis 7 Uhr früh dann noch halt...
Soften Haus spielt, noch gemütlich.
Achso, ich dachte, du würdest jetzt eine richtig...
Nee, aber dann geht nicht jeder hin. Es muss mehr so für jedermann.
Und... auf meiner Bühne, Da ganz klar, Headliner à la Lars, vorher The Growlers, Kevin Morby spielt am Anfang. Die Red Hot Chili Peppers bekommen einen Afternoon-Slot, mit dem keiner rechnet. Die werden so Überraschungsgast, wenn noch nicht alle da sind, dann bereuen sie alle, dass sie noch nicht rechtzeitig da waren. Und ja, das reicht erstmal.
Ja, ne, bei mir wäre es schon natürlich eher so Jazz-orientiert. Das wäre so, wenn so Alpha Mist, Yusef Dias, Yusef Kamal, oder ich weiß nicht, Hiatus Coyote, Alt-J, so, das wären so, ich weiß nicht, Dummy J.D. Beck, ich weiß nicht, und wenn wir dann noch ein bisschen mehr wenn wir dann noch ein bisschen so noch ein bisschen nerdiger gehen wollen, dann so, keine Ahnung, so Jesus Molina Trio oder, ich weiß nicht, Corey Henry, irgendwie so übergalaktische Musik. Solche Sachen dann, ja.
Da haben wir eine Bühne, wo sie abrotzen, eine, wo die hochklassigen Musiker sind.
Was war denn das erste Album, das ihr euch selbst gekauft habt?
Also ich hatte, glaube ich, tatsächlich nur eine Handvoll CDs. Ich bin, glaube ich, so genauso in diese Napster-Zeit reingerutscht. Oder irgendwie dann, für mich ist dann tatsächlich, ich verbinde mehr so, was mit der als Napster angefangen hat. Und dann hat man so die ersten Tracks runtergeladen und konnte dann so bis zur Hälfte hören. Damit verbinde ich noch was. Wenn man dann, ich weiß noch, ich glaube, mein erster Download auf Napster war Dancing in the Moonlight. Dancing in the Moonlight, everybody's feeling. Aber für mich war so ein Knackpunkt tatsächlich Red Hot Chili Peppers, das Californication Album. Ich habe tatsächlich auch teilweise manche Musik gar nicht so viel gehört, weil das einfach so ein bisschen, also ohne dass mir das so viel bewusst war, so als Kind so Radiomusik und dann, Radiomusik klingt jetzt gemein hier beim Radio, aber klassische Radiomusik und dann hieß es irgendwie Beste der 90er und von heute. Und
ich glaube, erste CD, die ich gekauft habe, die ich nicht von meinen Eltern irgendwie geschenkt bekommen habe, das war ein Doppelalbum von Notorious B.I.G.
Ja.
Live After Death, glaube ich. Ich glaube, das war's. Und Hip-Hop auch immer wieder gut. Höre ich jetzt heutzutage weniger, aber trotzdem auch, vor allem in den Teenage-Jahren, aber schon viel gehört auf jeden Fall.
Was war denn jetzt heute mit Sun Smash Palace eure größte Tour? Euer größtes Konzert?
Größte Konzert? Ich vermute, lass mich mal kurz überlegen.
Vielleicht Culture Forest?
Ich glaube, auch wir haben beim Culture Forest Festival gespielt.
Trier war das, ne?
Stimmt.
Auf jeden Fall.
Da war es richtig voll.
Ja, auf jeden Fall viel.
Aber das ist eher noch ein bisschen an. Also wir haben Culture Forest Festival gespielt. Da haben wir, das war am gleichen Tag dann mit, haben dann noch gespielt, Alpha und C2Tree. Und das war ein schöner Slot. Es war gerade so abends dann, so die Sonne fängt langsam an.
Ja, so was gegen 19 Uhr.
Ja, fängt dann so ein bisschen an unterzugehen. Das war echt cool. Da waren die Leute eben auch nur für die Musik da und entsprechend würde ich den fast zählen. Wir hatten aber auch noch andere Gigs. Wir haben es mal ausverkauft. Wir haben mal für GTI, also Japanese Tobacco Industries, gespielt. Also nicht für die, aber das war halt so ein großes Event, wo die Bands gesucht haben. Und da war es echt voll. Also das waren, keine Ahnung.
Da waren hunderte Leute,
ja.
Die waren aber nicht unbedingt wegen der Musik
da. Genau, es war auch eine riesen Bühne und alles. Also haben auch schon viele zugeguckt, aber die waren jetzt nicht nur wegen der Musik da, die wären auch wahrscheinlich so einfach für diesen Tag da gekommen. Ja, ja. Ah ja, würde mich halt interessieren, wie viele das waren. Egal.
Wie hat sich eure Musik denn von der ersten Veröffentlichung bis zum heutigen Tag verändert?
Also ich glaube, es macht tatsächlich einen Unterschied. Das finde ich immer ganz spannend. Es gibt quasi einen Unterschied zwischen der Musik, die man hört und der Musik, die man spielt. Und ich habe eine Tendenz zum Beispiel, bei den Songs, die ich spiele, ich mag auch viel so richtig klassischen Garage Rock, so Boom, ein Riff und das geht durch. Dass, wenn ich Lieder schreibe, dass ich eher so Riff-basiert, eher so eine leichte Garage Rock Richtung oder dann halt auch, weil ich das alles so in einem Stil belassen wollte oder so. Weil es gibt ja so viele Veröffentlichungen jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel jeden Tag, ich habe es irgendwann mal gelesen, über tausende von Songs werden jeden Tag bei Spotify hochgeladen. Und deswegen ist so eine gewisse Spezialisierung eigentlich schon nicht schlecht. Statt wenn man jetzt eine Band hört und sagt, ich kann die nicht richtig greifen, man weiß, oder wenn man genau weiß, boom, das ist so Indie-Surf wie die und die Band und halt irgendwie ein bisschen anders. Oder halt an einem Ort, wo man sie vielleicht normalerweise nicht hören kann. Und da war ich, glaube ich, sehr, sehr fest darauf und habe halt so, und da waren auch die Themen so, da waren zum Beispiel hab ich auch einen Song, Beats of Salt Water, geht zum Beispiel in diese Richtung. Da versuche ich die Idee umzusetzen von, wenn man einen wunderschönen Moment hat, aber man kann sich an einen Moment in der Vergangenheit erinnern, der noch besser war. Also so ein Gefühl irgendwie zu greifen von einer gewissen Nostalgie, obwohl es einem eigentlich gut geht. Also so thematisch in solche Richtung gewisse Gefühle, gewisse Ideen zu greifen, die aber auch irgendwie mit ja sowas was Sommerliches haben. Und dann habe ich das, glaube ich, mit der Zeit dann aufgegeben. Also was heißt aufgegeben? Aber nicht mehr so streng. Dann mit der EP sind die anderen eben dazugekommen und dann wird der Stil teilweise eben ganz anders. Also war dann auch ein eher so ein souligeres Lied dabei, was Axel geschrieben hat. Und jetzt vor allem, wo Raoul dazugekommen ist, sozusagen, wie hat sich's geändert?
Ja, also, ich habe keine Ahnung, weil ich mir auch so die Aufnahmen von der ersten EP anhören, die sind auf jeden Fall sehr nice, aber klingen gar nicht mehr so, wie wir die Songs jetzt halt spielen, weil die EP wurde auch aufgenommen ohne Klavier. Das heißt jetzt, seitdem das Klavier halt oder die Orgel oder E-Piano, was der Sound dann auch ist, den man auswählt, seitdem das einfach dabei ist, hat der Sound sich einfach extrem geöffnet. Es wird einfach viel breiter, die Möglichkeiten sind, es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, halt einfach schon nur wegen dem digitalen Piano. Okay, man kann jetzt auch ein 20-teiliges Pedalboard aufstellen für die Gitarre und den Bass und da auch natürlich noch in andere Soundsphären eingreifen. Aber jetzt das Klavier war so der erste so Impact, der ja. Einfach mal
wusch. Es wird einfach wow. Voller, macht schon mal einen Unterschied, ob du halt, wenn dann eine Gitarre ist und ein Bass oder du hast halt nochmal den Teppich drunter oder irgendwelche speziellen Piano-Riffs und so, das macht schon echt, macht einen Unterschied. Und ich glaube, es ist auch mehr. Ich glaube, es ist komplexer geworden. Also ich versuche immer noch, das halt so, ich sag mal, hörbar zu machen. Also es ist jetzt nicht, es sind keine Pop-Songs, aber schon so, dass man die gut durchhören kann. Und ich glaube, Raoul hat schon die Tendenz, will schon gerne noch großer Fan vom Improvisieren und allem dazu. Und aber ich glaube, das macht es eben gerade spannend, weil wir dann eben irgendwas dazwischen finden. Also dann gibt es, glaube ich, teilweise, wo Raoul dann was findet, hier, Erik, probier doch das und das aus oder komm, wir fügen jetzt hier noch das hinzu und dann wird das auch ziemlich, ziemlich cool. Und andere Male, wo dann so, Raoul, nimm doch vielleicht mal 2-3 Töne da raus und ich glaube, das wir ergänzen uns da schon ganz gut.
Was ist denn euer Favorite Song von Sunsmash Palace?
Auf jeden Fall einer der neuen.
Oh, das ist eine gute Frage.
Got a long time ist wirklich geil.
Got a long time ist wirklich geil. Wir haben gerade, vor kurzem jetzt auch noch Got a long time, got a long time, got a long time. Got a long time, got a long time, got a long time. Got a long time, got a long time, got a long time. Got a long time to go. Das ist zum Beispiel, das ist ein schöner Kurs. Ich habe so bei einem Lied, das ist ein schönes Riff dabei. Das Riff kommt tatsächlich von einem anderen Kumpel, der jetzt gar nicht in der Band dabei ist, aber das finde ich auch schön. Aber da wissen wir noch nicht, wie das Lied komplett wird, weil wir das gerade erst aufgenommen haben.
Das ist
It's the hollow sound of popping a stem out of a cherry. Ah, das ist eine richtig gute Frage. Ich muss sagen, ich komme tatsächlich ziemlich oft, also eins der ersten, die wir mit aufgenommen haben, die wir jetzt auch schon länger haben, ist Suburban Summer. Und da habe ich eine Demo-Aufnahme gemacht und da war ich auch sehr, sehr glücklich mit der Demo-Aufnahme. Das war so richtig so ein sehr entspanntes, schönes Lied, auch halt so in der Strophe 2 Akkorde, die ein bisschen durchgehen. Und dann hat meine Band hat richtig viel geändert und das hat mich viel Überwindung gekostet, da so das zuzulassen, weil es wirklich so, nee, der Song muss schneller werden, das Riff tauschen wir aus durch Saxophon und dann so. Ja, okay, mache ich mit. Und am Ende ist aber, ist richtig gut geworden. Ja, richtig, also es hat immer noch ein bisschen von dieser Originalatmosphäre, wie ich es so hatte, aber es ist jetzt viel, viel treibender, hat mehr Energie und dann schönes Saxophon-Riff, was auch so, und so.
Und wenn wir jetzt weltweit von allen Bands einmal darüber schauen, was ist da euer Favorite Song?
Da habe ich, glaube ich, vor kurzem darüber nachgedacht. Das ist ein bisschen so eine ähnliche Frage. Und zwar so, wenn man selbst ein Lied, also welches Lied hättest du gerne geschrieben, so in diese Richtung? Das geht ja fast dahin.
Also jetzt letztens, was ich übelst oft höre, das ist weniger eine Band, aber es ist halt ein Stück, das ist Spain von Chick Corea. Das ist insane, Alter. Ich höre mir das jetzt jeden Tag von irgendwelchen anderen Leuten an und das ist einfach nur so, so gut einfach. So gut. Auf jeden Fall. Jetzt gerade Spain, auf jeden Fall.
Ich habe ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, ich bin gerade wieder die war nie so richtig weg, ich bin in einer Kevin Moby Phase, also so Indie-Folk. Und er hat einen Song, Harlem River, der geht fast 10 Minuten oder 9 Minuten 30 oder sowas. Und er ist auch nur halt die ganze Zeit dieses... Harlem River, talk to me. Tell me what you think about. Und es geht, also der fließt einfach, man kann sich so richtig fallen lassen. Und dann, vielleicht auch nur, weil jetzt gerade kam so eine Mini-Doku dazu raus und deswegen habe ich den vielleicht so wieder neu entdeckt. Aber im Moment wäre es Harlem River von Kevin Morby.
2019 gegründet, was war danach? 2020, Corona. Wie hat die Pandemie eure Musik denn beeinflusst? Habt ihr da weitergemacht oder war da, stopp.
Ja, das war ja im Prinzip der Anfang. Ich würde sagen, ich persönlich und auch als Band haben wir, glaube ich, immer so unsere Wege gefunden. Tatsächlich, obwohl es stimmt gar nicht, tatsächlich war Corona auch mit dem Grund, dass es so ein bisschen, also in Südkorea alles ein bisschen schwierig wurde, weil das war auch eine, also wir sind jetzt auch eine internationale Band, aber auch in Südkorea, das war mit einem Brasilianer, mit einem Südkoreaner und mit einem Kanadier zusammen. Und der Südkoreaner, der musste dann tatsächlich, also der musste seine Armeezeit antreten. Die haben da ja noch ein bisschen längere, Zeit, ein bisschen mehr akute Bedrohung. Und durch Corona durfte er dann nicht mehr raus. Und das, oder ganz selten, und das hat zum Beispiel auch die Aufnahmen erschwert. Und dann, bis wir das Album wirklich fertig hatten, hat lange gedauert. Und dann, ich glaube, danach war das irgendwie ganz. Also wir konnten trotzdem noch relativ viel spielen, weil es gab kein Verbot, also in Südkorea gab es kein Verbot in dem Sinne, von, dass man nicht mehr in diese Läden durfte und alles. Es wurden richtig große Clubs wurden geschlossen, aber man konnte immer noch in Bars gehen. Also so diese Orte, wo wir gespielt haben, die waren alle noch verfügbar. Das war echt eigentlich ganz schön. Und dann in Luxemburg, das war ja dann gerade so die Übergangsphase, wo wir uns als Musiker quasi neu zusammengefunden haben. Und dadurch haben wir sowieso ein bisschen Zeit gebraucht, erstmal wieder proben, das einspielen, neue Lieder aufnehmen und als es dann wieder eben anfing, waren wir bereit.
Ich hatte jetzt hier im Podcast schon ein paar Geschichten. Einmal ist der Rauchmelder wegen einer Nebelmaschine angegangen. Einmal ist der Rauchmelder angegangen, weil ein paar Personen geglaubt hatten, sie müssten hinten im Saal... Ja, genau. Einmal hat jemand sich den Finger am Bass komplett aufgeschlagen und der ganze Bass war voller Blut. Grüße an Scarlett Enger. Gab es so etwas in dieser Art auch schon mal bei euch?
Ich habe was im Kopf, aber...
ich hab was im Kopf, will ich aber vielleicht auch nicht erzählen.
Und das ist nach Darmstadt, ne?
wir hatten mal ein Konzert... Also in Deutschland haben wir auch dann quasi bei Leuten, die es organisiert haben, übernachtet. Die wollten uns dann fast rausschmeißen. Wir haben nicht wirklich Schlimmes gemacht, aber die wollten uns trotzdem rausschmeißen.
Jemand wurde nur schlecht in der Nacht und jemand hat vielleicht in den Flur gekotzt. Vielleicht.
Ich überlege, so richtig schlimme Sachen. Ja,
ansonsten aber. Was nochmal... Nee, das war eigentlich auch alles gut gelaufen. In New York auch alles korrekt gelaufen mit den Instrumenten, die wir geliehen haben und so.
Wir hatten mal ein bisschen, das war aber dann nicht von uns, wir hatten mal einen Auftritt in Köln und da haben wir zusammen mit Cookie Job Complot gespielt und dann waren wir schon da, rufen an, wie es aussieht und dann sagen sie uns, dass die Leiter einen Autounfall hatten. Und die haben es dann aber noch irgendwie geschafft zu organisieren und sind irgendwie, ja, dann ist mir jemand anders gekommen und so haben es dann noch geschafft, aber ja. Ich glaube, wir waren relativ glücksgesegnet bisher.
Ja. Habt ihr denn schon mit anderen Künstlern oder Bands zusammengearbeitet?
Ja.
For a friend of mine.
Genau, also richtig so, was Aufnahmen angeht. Also grundsätzlich finden wir es immer gut, halt bei irgendwelchen Konzerten oder so einfach vernetzt zu sein, mit anderen zu spielen. Ich habe auch am Anfang, also eins der ersten Konzerte war zum Beispiel, habe ich auch selber organisiert, sind Altrimenti und Bands angefragt. Und also so für Konzerte auf jeden Fall, dass wir da zusammenspielen. Und wir haben einen Track, den wir zusammen mit Carnival Kid aufgenommen haben. Das ist noch ein Kumpel, der hat also jetzt sein eigenes Projekt, das ist noch von meiner alten Band Giovanante, also ist schon eine Weile her. Und der hat schon eine ganze Weile jetzt sein eigenes Projekt. Und da hat mir schon länger mal überlegt, was zusammen zu machen. Und das Lied hat er dann geschrieben, aber er ist halt eher Solo-Künstler und nimmt einfach für sich auf und alles. Das heißt, das war so einer der ersten Tracks, wo er dann jetzt mal ins Studio gekommen ist und im Studio mit uns aufgenommen hat. Und wir haben quasi dann geholfen, den
Feinschliff.
So, ja. Ein bisschen Feinschliff und dann halt, genau.
Wie wichtig ist euch denn das Musikvideo respektiv im großen Ganzen visuelle Elemente?
Also in erster Linie, glaube ich, ist erstmal der Sound wichtig, weil das Ding ist halt, man muss dann auch immer wieder investieren, wenn man jetzt ordentliche Filme hätte. Also ich glaube, wir arbeiten alle fünf auch Vollzeit. Das heißt schon, sich die Zeit für die Arbeit an nur der Musik zu nehmen, das nimmt schon eine gewisse Zeit in Anspruch. Und deshalb, ich jetzt persönlich, also es ist natürlich immer sehr nice, jetzt im Sommer haben wir auch einen Clip gedreht, als wir in Malta waren. Wir haben dann einen Kollegen von Italien aus eingeflogen, der hat das auch professionell gefilmt und zusammengeschnitten. Das Video finde ich super geil. Wird auch nächstes Jahr dann veröffentlicht. Und das Problem ist halt, man kann halt nicht immer irgendwie einen Freund einfliegen oder irgendwie einen Filmmaker dann trotzdem engagieren, um dann aber trotzdem qualitatives Material zu haben. Weil jetzt sich da mit dem iPhone hinzustellen und drei Clips zu machen und die dann irgendwie einen Clipmanager zusammenzustecken und das zu veröffentlichen als offizielles Musikvideo ist jetzt so, ja. Weiß ich nicht. Das heißt, das ist ein bisschen so, dass das das Zeitproblem ein bisschen.
Also für mich ist tatsächlich an sich ziemlich bedeutend. Ich bin aber, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch wie alleine ich damit stehe, aber ich gucke tatsächlich super gerne Musikvideos. Also ich verbringe echt oft Zeit damit, auch einfach boom, YouTube und gucke mir Musikvideos an oder frage irgendwie Freunde, ob sie irgendwie ein gutes Musikvideo haben. Also natürlich mit dem entsprechenden Song. Also ich gucke mir schon relativ viel an. Ich weiß tatsächlich nicht, wie verbreitet es ist, aber für mich persönlich ist es wichtig. Und die Diskussion hatte ich auch vor kurzem im Studio, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, es war sogar Tom Gatti, der dann auch gesagt hat, so, ist das denn noch zeitgemäß? Also seid ihr nicht fast besser dran, das Geld jetzt zu investieren und macht irgendwie 7 krasse TikTok-Clips draus, die halt irgendwie beeindruckend sind, die vielleicht ein bisschen Leute holen, aber ich mag schon, wenn halt ein bisschen was mit, also, wie soll ich sagen, was mit Substanz da ist oder was halt bleibt. Also es ist ja auch irgendwie dafür da, dass so ein bisschen was bleibt. Es geht jetzt nicht um diesen Gedanken, dass man jetzt was hinterlässt, aber zum Beispiel dieses Video aus Malta, das ist total genial. Also wir haben eine schöne Erinnerung, wir haben ein cooles Video, wir haben ein Song und Video halt zusammen und das gucke ich mir bestimmt auch in, keine Ahnung, 4 Jahren nochmal an und so, finde ich immer noch gut oder freue mich, dass wir es haben. Und wenn ich jetzt halt stattdessen, ich weiß nicht, zurückgehe und gucke mir meinen 20-Sekunden-Clip an, den ich da irgendwie erstellt habe, wenn man eine gute Idee hat, ist das auch tipptopp. Aber und ich entdecke auch teilweise Künstler über ihre Musikvideos oder wenn jemand immer was Gutes gemacht hat, ist natürlich jetzt seltener. Aber ich finde es schon ziemlich gut. Und wir haben auch, also die Ideen gehen uns auch nicht aus. Wie gesagt, unsere Bassistin ist Tänzerin, die wollen wir natürlich auch noch irgendwann mal vor die Kamera bekommen.
Die werden wir auch noch vor die Kamera bekommen, auf jeden Fall.
Hoffe ich, ja.
Gibt es denn irgendein besonderes Land oder eine besondere Stadt, in der jemand von euch gerne mal spielen würde?
Ja.
Berlin.
Ah, okay.
Berlin wäre nice.
Ich habe den Plan, ich würde gerne auf jeden Kontinent spielen. Ich habe in Asien gespielt, also in Seoul, in Europa gespielt. Wir haben in New York gespielt dieses Jahr auch. Wir hatten zwei Gigs in New York. Ich hatte schon mal einen Auftritt oder mehrere Auftritte in Brasilien. Und jetzt fehlt mir so für mich noch ein bisschen, ich will mal einen Auftritt in Afrika und einen in Australien haben. Das fühlt sich so ein bisschen an, so wie, okay. Und so von den Städten, ich würde gerne so halt ein bisschen unseren Radius erweitern. Also wir haben jetzt schon halt Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg natürlich.
Kalifornien wäre halt auch geil. Indie Surf, muss ja schon fast.
Ja. Oder halt einfach, ich sag mal, ja, wie gesagt, wir haben zwei Italiener in der Band. Also ich fände es schon schön, mal so eine richtige Tour.
Nächstes Jahr Mexiko.
Genau, wir hatten mal einen Plan mit Mexiko. Oder halt einfach so schön durch den Süden irgendwo. Das wäre, glaube ich, so mein, fände ich richtig gut. Mhm. Da haben wir vielleicht auch ein paar Kontakte. Das ist nicht komplett, ist nicht so ganz unrealistisch. Dass ja, man vielleicht irgendwie, man kann auch gerade in Italien, kann man schön, dass man halt Milano, Roma runter und dann bis man dann irgendwann in San Teramo sind. Liebe Grüße. Ja. Jetzt klingt so, okay, eigentlich im Prinzip wollen wir überall spielen.
Einfach nur spielen, das ist das Ding.
Wie geht ihr denn mit Feedback und Kritik um? Nehmt ihr das ernst oder?
Auf jeden
Fall. Ich will jetzt nicht sagen, ist euch das egal, aber.
Nee, auf jeden Fall. Kritik ist immer willkommen. Das Ding ist halt, dass Leute auch, wie soll ich sagen, wenn es jetzt nicht online ist, dann hält die Kritik sich natürlich schon in Grenzen. Dann ist es immer, ja, das war schon gut, das war nice, das war ein guter Auftritt. Aber wenn man dann den einen oder anderen Musikerkollegen dann mal auf dem Konzert hat, dann ist also, ja, hier die Drum, die war nicht gut abgemixt, hier, da war unbalanced der Sound irgendwie, oder war das so gedacht, habt ihr euch da nicht geirrt? Und dann ist ja okay, das wird auf jeden Fall dann zu Herzen genommen und dann wird nochmal geprobt. Aber ja, also ich glaube, jeder hat mal einen kleinen Patzer oder so, aber bei uns geht's eigentlich noch. Also
wir haben ja schon genügend Kritik und Feedback untereinander.
Ja.
Das ist natürlich dann, und ich denke, das sind auch Sachen, die wir ernst nehmen. Also man kann ja nur dran wachsen. Also es ist nicht immer das Leichteste, aber ich glaube, so in vielen Fällen ist es ja auch gar nicht unbedingt. Man hat selten so, das ist ein ganz klarer Fehler oder das war jetzt einfach falsch, sondern es sind dann andere Ideen oder man wechselt Sachen hin und her. So wie das, was ich vorhin gesagt hatte, halt ein Lied, wo ich dachte so, das ist schon ziemlich gut. Und wenn dann die anderen sagen, komm, wir ändern das doch noch, wir machen das und das, und das kann vielleicht in dem Moment schmerzen, aber am Ende war es viel besser, also es so zu machen. Und meistens verliert man auch nicht viel, Sachen auszuprobieren. Also es ist ja gerade irgendwie das Schöne an der Musik, du kannst ja auch, ja, hängt jetzt davon ab, über welchen Bereich wir reden. Also vielleicht live irgendwelche Sachen, okay, da müssen wir mal schauen. Und ich denke, da gibt es schon viel. So jetzt gerade, wir sind zum Beispiel intensiv dran, was weiß ich jetzt, In-Ear-Monitoring zu entwickeln, dass wir halt uns besser hören und da besser spielen und immer halt den besten Sound haben.
Also
ich glaube, wir sind in allen Bereichen, wollen wir Fortschritte machen. Ob das dann quasi live besser spielen, bei den Aufnahmen, beim Songwriting und allem. Es gibt halt so viele Bereiche, wo man sich entwickeln kann. Das ist krass. Also halt in einer Band zu sein, ist ja nicht nur Spitzenlied, sondern du machst Marketing, du machst Songwriting, du schreibst Texte, du machst Musik, du arbeitest mit anderen zusammen, du reist umher und das ist auch das, was es halt spannend macht. Und ich glaube, das Schöne ist, wir sind auch in vielen Bereichen gut, aber du kannst ja fast gar nicht in allen Bereichen richtig gut sein. Aber gerade weil es so viele unterschiedliche Bereiche sind, dieses ganze Bandleben, ist es auch nicht so schwer, da Kritik anzunehmen.
Wie geht's denn jetzt mit Sunsmash Palace weiter? Was kommt noch?
Erstmal, nächstes Jahr geht's los. Halt, irgendwann wird unser Album veröffentlicht, wahrscheinlich so Frühsommer. Jetzt gerade haben wir so April im Kopf, hängt also noch ein bisschen davon ab. Die Tracks müssen jetzt noch fertig gemastert werden. Dann gucken wir, mit wem wir zusammenarbeiten könnten. Das halt ein bisschen, wie wir das am besten quasi dann raushauen und veröffentlichen. Und dann werden wir Konzerte spielen.
Ja, Merch, Konzerte.
Ja. Wir haben jetzt die Tage, haben uns unser erstes Konzert für nächstes Jahr organisiert. Wir spielen
The Winterlight.
Ja, das ist noch nicht ganz offiziell, das können wir vielleicht noch nicht sagen, aber steht so fast. Wir spielen am 11. Januar in Liquid.
Ja, stimmt.
Das wird unser erstes, also gut, genau, ganz wichtig auf jeden Fall, wir haben das im Prinzip das ganze Jahr über verteilt, also über verschiedene Zeitpunkte halt das Schreiben, das Proben und das Aufnehmen an diesem Album gearbeitet. Also steckt schon viel Arbeit drin und entsprechend ist, glaube ich, das für dieses Jahr das Wichtigste dann, das ordentlich zu veröffentlichen und dann auch danach
das
halt
zu performen,
zu performen. Genau, wir müssen uns nochmal richtig hinsetzen halt. Ich glaube, die nächsten Live-Auftritte werden auch komplett anders, weil wir haben jetzt so unser Set, wir haben auch teilweise jetzt schon Konzerte gespielt, wo wir 2 Stunden am Stück spielen und alles. Und ich glaube, dann haben wir ganz viele von den Tracks raus und dann kommen die neuen und überlegen uns dafür noch eine gute Show und versuchen da ein paar schöne Orte zu finden, wo wir die spielen können.
Wo könnte man denn Informationen über euch oder eben neue Veröffentlichungen oder Shows bekommen?
Ich glaube, am einfachsten ist es, ich glaube, jede Band hat so ein bisschen so ein, also ich glaube, jede Band bedient mittlerweile alles.
Ja.
Eigentlich, aber meistens haben so, wir machen so die Hauptinformationen im Prinzip auf Instagram. Also auf Spotify hören, auf Instagram abonnieren und die Infos abgreifen.
Und da ist auch noch die offizielle Sunsmash Palace Website.
Genau. Oh, die habe ich lange nicht aktualisiert. Cool, also mit dem neuen Album.
Ja.
So, du hattest die ganze Zeit deine Gitarre hier auf deinem Schoß. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon mal kurz das Mikrofon ausgemacht, um ein bisschen zu diskutieren, was du uns jetzt hier zaubern könntest. Was hast du dir ausgesucht?
Ich kann mal versuchen, The Hollow Sound of Popping a Stem Out of a Cherry zu spielen. Das ist, glaube ich, passt noch mit am besten auf Akustikgitarre. Wie gesagt, noch unveröffentlicht.
Ho!
Aber kommt
exklusiv Material.
Ja.
Okay.
Ja, können Sie mal probieren.
The hollow sound of popping the stem right of a cherry. What if we had a place for the living? Turn cemeteries into parks. Turn monasteries into round of rock shamrock pubs. Call it what you want. Call it what you need. Doesn't life provide you with all you want to achieve? Like being on the inside of a ping pong ball. Sugar cane or cocaine, it's all the same. Turn churches into places to learn the arts. Rip horoscopes and read something, even Susan Sontag. Call it what you want. Call it what you need. Doesn't life provide you with all you want to achieve? The hollow sound of popping a stem right of a cherry.
Sehr gut.
Das war wirklich nice.
Ja, ich sag,
das klang, aber,
ja. Ja, es klang gut, klang gut. Die Radiomikrofone sind natürlich nicht immer für nicht sowas gemacht, aber es hat funktioniert. Also ich denke, wenn man das jetzt hört, ist gut. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt von mir mit diesem kleinen Interview, mit dieser guten Zugabe. Wollt ihr noch irgendetwas sagen? Irgendjemand grüßen?
Danke, dass wir hier sein durften. Viele Grüße an Vita, Michele und Axel.
Auf jeden Fall. Und ja, nee, das wär's gewesen. Danke, danke für die Einladung, auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
Ja.
Und ja, ich würde sagen, schaut bei Sunsmash Palace vorbei. Ihr seid wahrscheinlich auf den meisten Kanälen im Internet vertreten.
Korrekt.
Schaut natürlich auch alle wieder bei mir auf Instagram vorbei. Karkeskultur, alles klein und ohne Akzent. Jeder ist krank.
Ja, Winter.
Schreibt mir natürlich immer wieder gerne Kritik oder Feedback. Am besten natürlich konstruktiv. Auf karkeskultur@gmail.com, alles klein wie immer. Und natürlich auf allen Arten sozialen Medien. Ich bin überall omnipräsent. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächsten Montag wieder hier auf dem Sender Radio Ara auf den Frequenzen 102,9, 105,2 und 87,8 für den Süden Luxemburgs. Ich würde sagen, das wäre es gewesen.
Adi.
Vielen Dank.
Adi.
Schönen Feierabend.